gelernt habe oder lernen durfte die letzte Zeit, und ich habe die heute Morgen noch zusammengeklickt. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, das zu machen, aber ich dachte, es war besser, weil dann können wir ein bisschen was sehen und dann muss ich nicht so viel aus dem Kopf. Genau, also ich habe letzte Wochen habe ich einiges so bekommen zum Thema Warten, beziehungsweise habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott mir da was sagen will. Und ja, genau, vielleicht betrifft es euch auch oder hilft es euch was, und ich hoffe, es ermutigt euch, und wenn nicht, dann tut es einfach weg. Genau, also und drunter der Untertitel noch ist über Warten und Vertrauen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei mir, also ich bin kein Typ, der gerne wartet, prinzipiell nicht, und vor allem auch beim Arzt, wenn ich denke, ich habe schon einen Termin, auch noch ins Wartezimmer gehen, das macht für mich eigentlich gar keinen Sinn. Aber doch ist es oft so, dass man warten muss im Leben und bei Gott auch. Und dann habe ich die Geschichte von Abraham nochmal gelesen, als er von sich aus seinem Land aufmacht und Gott zu ihm sagt, ich habe jetzt auch nur einen Vers rausgeschrieben, wo es hieß, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und für mich, das, was ich fett markiert habe, das war eigentlich der Schlüsselpunkt, wo ich gedacht habe, das stört mich sogar schon an erster Linie an dem Vers oder an dem, was sagt, Gott zeigt es mir nur nicht mal jetzt. Gott sagt erstmal, geh raus und zeigt es mir. Er sagt nicht mal, wann er es mir zeigt. Das ist ja noch schlimmer eigentlich. Und das hat er aber trotzdem so gemacht. Und Abraham ist gegangen. Er hat sich auch ein paar Patzer geleistet auf dem Weg, wie wir wissen. Die brauchen wir jetzt heute nicht besprechen. Und mein Punkt, oder das, was ich hier rausgelesen habe, was wahrscheinlich auch nichts Neues sagte, Gehorsam braucht Vertrauen. Gott hat sich Gehorsam gewünscht vom Abraham, und es ging nicht ohne Vertrauen und sogar nicht ohne wenig Vertrauen, weil er eigentlich gar nichts wusste. Einfach nur, geh mal raus aus deinem Land. Und konkret hieß es für einen Abraham, er musste vieles hinter sich lassen, um dem Ruf zu folgen. Und ich habe jetzt mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir gekommen sind, was man eventuell hinter sich lassen muss. Das kann bei jedem was anders sein. Bei mir sind es, also es kann sein, es ist das Heimatland. Beim Abraham war das sogar das Land. Das ist dann auch was Krasses. Dann, genau, das kann die Verwandtschaft bedeuten. Das kann Altbekanntes sein. Das können die vertraute Umgebung sein. Genau. Und das können auch noch viel mehr Dinge sein. Vielleicht habt ihr eine andere Liste. Aber es ist so, meistens ist es so, dass Gott, dass irgendeine Entscheidung einen Preis hat, wie wir hier oft hören. Ne? Irgendwie hat es immer einen Preis. Wir wissen manchmal nicht davor. Manchmal ist es auch gut, dass Gott uns den Preis nicht davor sagt, sonst wird man es gar nicht machen. Und vielleicht war es auch beim Abraham hier so. Aber Gott hatte nur Segen im Sinn. Und ja, ihr kennt ja die Geschichte, was danach alles kam. Und die Frage an mich war und vielleicht auch an euch ist, ob wir seinem Ruf folgen, den er an uns ergangen hat lassen. Ja, die Frage, die man sich stellen kann, ist, hat einen Gott herausgerufen? Hat Gott zu einer Zukunft schon gesprochen? Hat er dir schon irgendwas gesagt? Und wenn ja, was machst du damit? Und wir hören ja hier viele gute Sätze immer wieder, und ich werde jetzt nicht alle zitieren, aber ein paar, was mir immer reingezeigt hat, jede Entscheidung kostet einen Preis und Gott fordert eine Entscheidung von uns, Gottes Ruf. Und wie wir oft wissen, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Also Passivität, manchmal, wenn man denkt, mal gucken, Gott, ja. Oft ist es doch so, dass Gott ein Ja möchte oder möchte irgendwie signalisieren, hey, willst du überhaupt? Oft sind die Rufe Gottes eigentlich nur Einladungen. Die muss man nicht annehmen. Die kann man aber annehmen, wenn man will. Und ich habe auch lernen dürfen die letzte Zeit, dass bei Sachen, die Leute gesprochen haben und sagt, das und das hat vielleicht mal Gott für dich oder keine Ahnung, dass man dann schnell sagt, ja, okay, da ruhe ich mich davon aus, es ist so eine Garantie, das kommt alles und Gott bringt alles am besten wie der Lieferant vor die Haustür. Und es ist aber nicht immer so. Und manchmal gibt's Sachen, wo man warten muss, wo man wirklich sagt, okay, da kann man nichts machen, das ist über den Kopf hinweg. Aber ich glaube, das Größte, was Gott gefällt, ist das Ja, das innerliche Ja. Sag mal, ja, ich will deinen Weg, ich will das, was du für mich hast, ich will das, was du gesagt hast, das du bringen möchtest, ich sag Ja dazu. Und das aktuell können es zum Beispiel Dinge sein, also wie ihr wisst, habe ich ja jetzt einen neuen Job seit Mai und habe auch geplant, umzuziehen. Das können Dinge sein, die man aufgibt. Das kann die Stadt sein, das können Verwandte, Freunde sein. Herkunftsfamilie kann das manchmal sein. Das sind auch ungute Seelenverbindungen, habe ich aufgeschrieben. Das war auch ein Thema für mich. Ich habe jetzt mal bewusst nichts hingeschrieben, was für Beispiele das gibt. Das können alte Gewohnheiten sein. Ach so. Und vertraute Umgebung. Seht ihr alles, oder? Ja. Okay. Genau. Und das ist jetzt auch wieder nur eine Liste. Also das ist, was mir eingefallen ist. Es kann sein, Gott sagt dir was ganz anders. Aber gerade bei den Seelenverbindungen oder bei Freunden war es bei mir so, dass ich gemerkt habe, irgendwie, manchmal komme ich mit Leuten zusammen und ohne, dass die das wollen oder dass ich das will, irgendwie manchmal raubt mir die gemeinsame Zeit den Glauben. Und es ist auch jetzt nicht, dass ich kritisieren will, das muss auch jeder selber wissen, aber da habe ich gemerkt, ich habe Striche ziehen müssen, manchmal auch, so ich gesagt habe, hey, prinzipiell, ich will diesen Menschen jetzt erstmal nicht mehr treffen oder die nächste Zeit, weil ich vielleicht, mein Pflänzchen noch so klein ist, dass wenn der drauf drückt oder wenn dann irgendwie durch die Gespräche Sachen kommen, die macht die Pflanze kaputt, ne, die Gott in mir wachsen lassen will. Und es ist einfach ein Unterschied, ob man als Baum irgendwo dasteht und mit Menschen im Gespräch ist oder als kleine Pflanze, die noch erst einen Meter groß ist und die, da reicht schon ein kleiner Wind, dass die irgendwie umfällt. Und man ist nicht jedem Wind immer gewachsen und das weiß aber Gott am besten, glaube ich, wann wir für was gewachsen sind. Und dann kam eine Stelle, und jetzt will ich auch bald schließen, die kam mir, die möchte ich kurz vorlesen, aus Matthäus 10,34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Mutter mit ihrer, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrem Schwieger, ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und ich finde es einen sehr harten Text, ehrlich gesagt. Es ist auch nicht, dass das eine Aufforderung ist. Jeder muss jetzt irgendwie einen Krieg erklären, dem eigenen Haus oder so. Aber ich glaube, was Jesus sagen möchte, ist, manchmal kann es sein, dass Entscheidungen kommen oder dass eine Entzweiung kommt, ja, wie das Leben halt ist. Und dann Jesus sagt, jetzt bist du vor einer Wahl. Ist es ich oder ist es das Alte oder ist es das Altbekannte und Leute, die dich vielleicht lieben und Leute, die vielleicht aber deinen Weg nicht so sehen, wie ich ihn für dich sehe. Für was entscheidest du dich? Und beim Warten ist es so, das hat mir Gott auch gesagt, sagt er, nicht jede Wartephase ist von Gott. Manches Warten ist selbst organisiert. kann nicht immer sagen, wenn ich warte, ist immer Gott die Schuld oder Gott ist am Zug. Manchmal ist es wie im Schachspiel, dann ist der andere am Zug. Und ich habe früher auch ein bisschen Schach gespielt und wenn man nicht weiß, wer hat den Zug, wer hat die Uhr gedrückt beim Schach und man denkt die ganze Zeit, der andere ist dran, aber man ist selber dran, dann läuft die eigene Uhr. Und die Uhr läuft beim Schach ab und man spielt ja oft auf Zeit und wenn die Uhr abläuft, dann ist vorbei, dann hat man auch auf Zeit verloren. Und man muss wirklich gucken, wer ist dran und gucke ich gerade in die Landschaft oder gucke ich aufs Brett. Und das ist eine Frage, die, glaube ich, für jeden gut ist. Wartest du auf Gott oder wartet Gott auf dich? Und es ist wirklich von Bereich zu Bereich anders. Also man kann nicht sagen, prinzipiell im Leben, das kann beim Job oder bei der Beziehung was anders sein, bei jedem Thema. Aber die Frage ist wichtig, sind wir am Zug oder ist Gott am Zug? Und ich merke auch bei mir, es ist ganz stark so, wie der Teufel immer versucht umzudrehen. Wenn Gott am Zug ist, versucht er mich anzutreiben, versucht er mich zu stressen die ganze Zeit und sagen, jetzt mach du und dann kriege ich 100.000 Ideen, was ich machen könnte, die aber nicht von ihm sind, weil er sagt, hey, jetzt ist Warten dran. Und andersrum, wenn ich am Zug bin, dann sagt er, und die Ampel grün ist, dann sagt er, nee, jetzt komm, mach den chilligen, brauchst du nicht und so, lass erstmal die Oma beim Zebrastreifen. Lauter solche Sachen irgendwie, Gründe, warum ich nicht losfahren soll. Ne? Da gibt's dann 1000 Gründe, da kommt Furcht hoch und ich weiß nicht was. Und der Teufel liebt es, glaube ich, wirklich umzudrehen und auch uns das Warten mag ich zu machen. Und jetzt meine letzte Folie ist, wenn du erkannt hast oder wenn Gott dir gezeigt hat, manches Warten ist wirklich von ihm. Wenn eine Phase da ist in deinem Leben, wo er möchte, dass du wartest. Ne? Das ist aber die Voraussetzung dafür. Ansonsten ist es die Folie nicht dafür gedacht. Sondern wenn Gott uns lehrt zu warten, dann ist eine ganz große Lüge, die mir immer wieder reinkommt, ist, dass der Teufel mir sagt, Warten ist Zeitverschwendung und du verpasst dein Leben. Und das sehe ich auch immer in der Welt und Warten ist eigentlich nie attraktiv, aber ich glaube, dass Gott wirklich im Warten Dinge freisetzt, die er nur durchs Warten freisetzen kann. Manchmal bei uns, wenn wir stille sind, wenn die Wurzeln tiefer gehen von unserem Baum, wo er sagt, ich brauche diese Wurzel, bei dem nächsten Winter kommt, bei der nächsten Aufgabe brauche ich tiefe Wurzeln. Wenn die jetzt nicht wachsen würden, dann hättest du nachher ein Problem, dann kracht dir irgendwelche Äste weg und der Baum ist in Gefahr. Dein Lebensbaum, genau. Ja, das habe ich hier schon gesagt. Gott will uns in Tiefen führen, denke ich, und unsere Ausdauer stärken und uns auf grüne Auen führen. Wir hatten ja Psalm 23 Anfang des Jahres. Und manchmal ist den Gott, es gibt grüne Auen, Gott hat grüne Auen, von denen wir keine Ahnung haben. Und manchmal braucht er warten oder irgendwie, wo er uns hinführen möchte, weil wir würden da nicht drauf kommen. Also ich würde da nicht drauf kommen, was er einfach Gutes für mich hat oder für mein Leben. Und ja, da braucht's Vertrauen. Genau, und ein Vers, der mir ganz wichtig ist, ist auch der letzte Vers jetzt, der hat mich richtig tief getroffen. Das steht in Jesaja 64,3. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig wäre für die, welche auf ihn harren. Und ja, ich glaube, dass oft, gerade in der Wartezeit, man denkt, ja, was soll jetzt schon Gutes kommen und was soll jetzt Gott, und Gott hat zu wenig Asse im Ärmel oder keine Ahnung für mich. Ich habe ja eh schon so viel gesehen, ich weiß ja schon, wie es läuft. Das ist, denke ich, alles sehr kleine Denke. Und ich glaube, Gott kann uns wirklich mit dem Schnips an einem Tag, in einer Sekunde mit Dingen überraschen, die wir das ganze Leben uns nicht ausmalen hätten können. Und die Frage ist, findet er den Glauben vor? Findet er das im Warten den Glauben vor, dass er das machen kann? Haben wir die Erwartung noch? Oder sagen wir mal, wir lassen die Rollläden zu nach 3 Tagen. Jetzt reicht's mir, jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann ist die Frage halt, wie viel er noch bringt. Aber das ist was, wo ich nicht machen will. Und ich glaube, ihr auch nicht, so wie ich euch kenne, dass ihr im Warten aufgebt oder einfach sagt, es lohnt sich nicht. Weil es lohnt sich. Und das Wichtige ist, wir warten auf ihn. Wir warten nicht irgendwie auf, keine Ahnung, ich warte jetzt auf ein A8 oder auf ein noch besseres Auto oder auf ein Superhaus. Das kann sein, dass Gott das alles bringt, aber letzten Endes wieder zum Ziel, weil er dem Zentrum ist. Also er ist das Ziel eigentlich unseres Warten und nicht irgendeine Sache oder ein materielle Dinge auch nicht. Er möchte das Ziel unseres Wartens sein und auf ihn lohnt sich zu warten. Er kommt spätestens rechtzeitig. Ja, genau. Ja, ich hoffe, das hat euch ermutigt und genau, jetzt geht's weiter mit der Predigt.
Christoph, ich denke, das war schon die Einleitung zur Predigt. Das ist aufgenommen und das lassen wir auch drauf, mit deiner Erlaubnis natürlich. Ja. Wow. Halleluja. Wir haben echt einen lustigen Gott. Wir haben einen Gott mit viel Humor und auch manchmal mit Wegen, die wir gar nicht kennen, die überraschend sind. Unfassbar. Ja, gerade haben wir gehört, wenn wir Menschen mehr lieben als Gott, wenn wir Vater, Mutter, Bruder, Schwester, was auch immer, Eltern mehr lieben als Gott, dann haben wir ein Problem, sagt die Bibel. Hä? Das ist eine Herausforderung, oder? Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung. Und es kostet einen Preis. Und ich glaube auch, dieser Preis, der kann ganz schön wehtun. Glaubt ihr das? Ich habe heute Morgen überhaupt nicht den Kopf gehabt, um mich auf die Predigt vorzubereiten. Ich habe auch eigentlich gar nichts mitgebracht, aber es sprudelt schon wieder. Und ich habe so eine ganz komische Woche hinter mir. Eine Woche voll in Verdammnis. Eine Woche, ich bin ein Denker. Denker haben den Vorteil, sie bewahren sich vor viel Schaden, weil sie immer denken, was passiert, wenn. Aber Denker kommen nie zur Ruhe. Denker denken manchmal Gedanken, die nicht nötig sind, weil das Gott schon erledigt hat. Das ist die andere Seite von der Medaille. Und die Woche so habe ich viel über mein Leben nachgedacht und über die Gemeinde und über die letzten 10 Jahre. Und da waren wahnsinnig viele schmerzhafte Prozesse dabei. Und ich kann sagen, ich habe in den letzten 10 Jahren alle meine Freunde verloren. Die engsten Freunde, ich habe meine ganze Familie verloren. Ihr seid natürlich Ausnahme, versteht's richtig, heute Morgen. Aber Leute, ich habe meine 2 Schwestern verloren, mein Bruder, die gläubig sind, die eigentlich so mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Ich habe meine Ziehmama verloren. Ich habe einige Leute verloren. Und ich habe gemerkt, so für mich, oder ich habe für mich gedacht, Gott, bin ich überhaupt richtig? Bin ich noch richtig? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt? Ich finde witzig, was Gott jetzt durch den Christoph hier gerade Ich habe gesagt, Gott, mach einfach, was du willst. Aber ich habe mich so in Frage gestellt und ich habe gemerkt, ich habe so meine ganzen Fehler groß gemacht für mich im Nachdenken, habe gemerkt, wie die Mächte der Finsternis in mein Leben kommen. Und heute Nacht war es ganz arg heftig, dass sogar Dinge ums Haus rum passiert sind. Ich habe eigentlich kaum geschlafen, aber das macht mir nichts. Ich bin das schon gewohnt. Aber kennst du das, wo du manchmal merkst, so, wow, wie geht's denn überhaupt weiter? Was ist denn los? Bin ich noch richtig? Gib mir mal mein Handy. Und ich habe heute Nacht mich wirklich, ich diszipliniere mich dann immer, wenn ich merke, jetzt geht gar nichts mehr. Kennt ihr das? Das Gefühl, wenn du spürst, jetzt geht gar nichts mehr. Dann habe ich gesagt, Gott, rede zu mir. Und ich weiß, für mich persönlich ist es schwierig zu hören, wenn es um mich selber geht. Aber ich schalte heute Morgen mein Handy ein, schaue auf mein Handy und da habe ich eine Nachricht. Gott liebt dich. Und so ein Gesicht mit lauter Herzlin. WhatsApp. Denke ich, ist ja echt witzig, ne? Weil ich echt gedacht habe, vielleicht bin ich so falsch mittlerweile. Keine Ahnung, vielleicht laufe ich neben der Spur. Manchmal ist es gut, wenn man sich überprüft. Die Bibel sagt sogar, wir sollen uns überprüfen oder in Frage stellen. Aber wenn das nicht von Gott kommt, dann gibt's nur noch eine zweite Quelle. Das ist die falsche. Okay? Dann habe ich zurückgeschrieben. Danke, das kann ich gerade gut gebrauchen. Dann kam zurück, weiß ich, deswegen trug mir der Herr auf, es dir umgehend zu schreiben. Er ist mit dir und er freut sich an dir. Diesen Eindruck hatte ich sehr stark heute Morgen. Jemand, der überhaupt nichts weiß. Nichts. Ich habe nicht mal mit Bärbel drüber geredet. Ich habe nur gesagt, die Woche geht's mir nicht so. Ich habe Kämpfe. Und ich merke immer, wenn eine Motz predigt war unter der Salbung, so wie letzte Woche auf die Knie gehen, wenn es ein Thema ist, was Gott ganz arg wichtig ist, wird der Teufel ganz arg nervös. Und dann kommt nicht ein kleiner Jäger mit seinem Ballergewehrchen, dann kommen die Panzer von ihm. Und die schießen und schießen und schießen. Und da habe ich gedacht, wie gut ist ein prophetisches Wort zur rechten Zeit? Aber da kommen wir noch dazu. Gott redet. Amen. Gott redet, wenn es nur eine kleine WhatsApp ist, aber wie gut ist die zur rechten Zeit, hä? Wenn ich mich in Frage stelle, sagt Gott, er liebt mich, alles gut. Amen. Ist es bei dir auch so? Glaubst du das? Wir gehen mal in Richter 6, Vers 12. Den machen wir mal ganz groß und dann schauen wir uns so ein bisschen was an. Richter 6, Vers 12. Und das habe ich heute Morgen gespürt. Als Vicky in die Küche kam, habe ich das Vicky um die Ohren gehauen. Hab dann nicht mehr dran gedacht und dann auf einmal kam es die ganze Zeit wieder. Nochmal, es kostet einen Preis. Wenn ich euch heute Morgen sehe, dann sehe ich starke Helden Gottes. Ich sehe Krieger Gottes, ich sehe Kämpfer Gottes. Ich weiß, dass ihr nicht so denkt, aber ich weiß, dass Gott von euch so denkt. Und ich weiß, dass wenn der Teufel an euch denkt, er wahnsinnige Panik hat. Leute, es passieren ständig Veränderungen in unserem Leben und meistens kommt es so, wie wir nicht gedacht haben. Wart mal noch kurz. Glaubt ihr das? Oder wisst ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Es wird so sein, dass Vanessa und Nico auch die Gemeinde verlassen werden, einfach wegen der Distanz. Sie werden nicht mehr so lange da sein. Der Christoph ist nach Kaiserslautern gezogen, der wird auch nicht mehr lange da sein. Und jedes Mal zerrt es an meinem Herzen. Es reißt an meinem Herzen. Aber ich weiß, es nützt nichts, wenn ich Christoph zwinge, hier zu bleiben oder wenn ich Vanessa und Nico zwinge, hier zu bleiben. Es bringt nichts. Man muss lernen, loslassen im Leben. Versteht ihr? Aber es ist nicht leicht. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Erstens, dass Vanessa in unserer Nähe bleibt, dass wir die Enkel aufwachsen sehen, dass er weiterhin in der Gemeinde zur Verfügung ist. Und ich merke so, über 10 Jahre immer wieder erlebe ich dasselbe. Du investierst in Menschen und bupp sind sie weg. Du investierst in Menschen, bupp sind sie weg. Ist kein Vorwurf gegen die Menschen, sondern es ist einfach ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess. Und dann könnte man einfach an den Punkt kommen, wo man sagt, das ist alles für die Katz, ich lasse es. Aber Gott sei Dank ist da einer in mir, der stärker ist, als der in der Welt ist. Und ich habe mal zu Jesus Ja gesagt. Du auch? Hast du ihn eingeladen, der Kapitän in deinem Leben zu sein? Hast du Jesus gesagt, er darf alles machen, was er will? Was ist dann das Problem, wenn er das macht, was er will? Gerade hat Christoph gesagt, Abraham, zieh aus deinem Vaterland. Man, damals gab es noch kein Google Maps, ja, da gab es noch gar nichts. Da gab es nur Losziehen und da war die Erde noch nicht erforscht. Man wusste nicht, auf wen treffe ich da. Gibt's da wilde Tiere? Ist da, ne? Lauf mal los. Und es gibt nur wenige Menschen, die aus dem Holz sind, wo Gott sagt, lauf los, und sie laufen los. Abraham ist der Vater des Glaubens. Es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, dass er Gott glaubte. Viele Christen wollen das Ende wissen vor dem Anfang. Lass mich geschwind das Ende vom Buch lesen, dann überlege ich mir, ob ich es durchlese. So funktioniert ein Buchlesen nicht. Ein Buchlesen hat man auch nicht oder hat man auch nicht gelesen, wenn man das Inhaltsverzeichnis liest. Wenn du nur die Kapitel kennst, da weißt du, kennst du das Buch nicht. Und immer wieder loszulassen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem, auch wenn es wahnsinnig wehtut. Ich weiß, jeder von euch hat seine Geschichte, hat sein Leben. Jeder von euch hat seine Baustelle. Beim einen sind die Kinder nicht gläubig, beim anderen sind die Kinder gläubig, laufen aber in die falsche Richtung. Der eine braucht einen Job, der andere wünscht sich einen Partner. Ihr habt alle eure Baustelle. Und trotzdem glaube ich, sagt Gott über euch, ihr seid streitbare Helden. Amen. Auch wenn du dich down fühlst, wenn du dich schwach fühlst, wenn du vom Feind überwunden bist, Gott ändert seine Meinung über dich nicht. Und Gott stellt dich immer wieder an denselben Punkt. Thomas, folgst du mir nach, auch wenn dich alle verlassen? Ja, Herr. Da gab's mal einen. Herr, ich werde sogar sterben für dich. Es ist so leicht zu sagen, ja, Herr, mach, was du willst. Herr, gebrauch mich für dein Reich. Mach mit mir, was du willst. Ist alles schön und gut. Aber es kostet einen Preis, Leute. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich kann es nicht anders sagen. Ist nicht schön, habe ich nie gedacht, dass das mal passiert. Ich bin der zweitjüngste von 7. Die werden alle immer älter jetzt. Mein ältester Bruder ist 15 Jahre älter. Vielleicht stirbt er schon in 5 Jahren, vielleicht in 10, weiß ich es. Ich habe nicht mehr Zeit zum Spielen mit meinen Geschwistern. Aber ich habe mich komplett zurückgezogen, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Christoph hat es gerade auch erwähnt. Und ich habe gemerkt, unser Streitpunkt in meinem ganzen Leben, der Streit, den ich mit Menschen habe, ist immer, es geht ums Wort Gottes. Du und dein Glaube. Du und das Wort. Das ist der Streitpunkt. Bei euch auch? Ist interessant, oder? Und es gab auch bei mir Momente, wo ich gedacht habe, ich mag auch Freunde haben. Ich mag auch mal wieder lachen. Ich mag auch mal wieder auf einer Party sein. Und dann hast du die Party und denkst, naja, so toll war es auch nicht. Mein Kopf hat gesagt, ich hab's vermisst. Aber ich spüre, mein Herz braucht es nicht mehr. Geduld, Ausharren haben wir gerade gehört. Ist ein Wahnsinnsthema, gell? Immer wieder höre ich von Leuten aus der Gemeinde, ja, ich gehe, weil es sind keine Gleichaltrigen da. Ja, ich gehe, weil ich keine Freunde hier finde. Ich gehe, weil ja es unter der Woche keine Veranstaltungen gibt. Dann macht man was, dann kommen sie nicht. Ich weiß nur eins, ihr seid die treuesten der Treuen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich freue mich, dass es euch gibt. Und ich glaube, der Vater freut sich noch viel mehr als ich. Amen. Wir sind eine komische Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, vielleicht die unbedeutendste, die es gibt, menschlich gesehen. Aber ich weiß eins, Gott liebt uns. Gott ist da. Mach mal den Vers. Da erschien ihm, dem Gideon, der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und jetzt schauen wir uns mal die Geschichte an. Wir starten mal 6, Vers 1. Und da heißt es, und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Es gibt immer wieder Menschen, die tun, was dem Herrn missfällt. Wir haben hier viele Menschen gehabt, wisst ihr, als Pastor ist es wirklich schwierig, manchmal den Grat zu finden zwischen Ermahnung und Liebe. Wir hatten hier Leute, die nicht verheiratet waren, aber fröhlich miteinander Sex lebten. Wie sagt man das jetzt? Wie weit beugt man sich aus dem Fenster? Wir hatten hier Leute, die wild rumgepimpert haben. Anders kann man es nicht sagen. Wir hatten hier Männer, die regelmäßig 3-mal in der Woche in den Puff gingen. Wie geht man mit so Leuten um? Wie ermahnt man sie? Wie kann es sein, dass man das Wort Gottes hört und sagt, ich liebe den Herrn? Und die Bibel sagt, liebst du mich, hältst du meine Gebote? Um zu erkennen, wie sehr du Gott liebst, will ich nicht dein Geplapper hören. Ich liebe den Herrn, oh Herr, ich werde für dich sterben. Sondern zeig mir, wie du die Gebote hältst. Aus Liebe, nicht aus Druck, nicht aus Religion, das ist was völlig anderes. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Wie geht man mit Menschen um, die das Finanzamt bestehlen und es mir auch noch fröhlich erzählen? Wie geht man mit Menschen um, die mehrere tausend Euro betrügen und dann zu mir kommen, alles Geschichten, die ich hier erlebt habe in den letzten 10 Jahren, und mir sagen, Thomas, du kriegst den 10. davon. Ich bin manchmal so sprachlos gewesen, dass ich gedacht habe, habe ich das jetzt wirklich gehört? Ist das jetzt wirklich echt und ernst? Wisst ihr, wenn die Sünde nicht mehr verstanden wird, dann leben wir in der Sünde. Vor ein paar Jahren habe ich euch gesagt, wir kommen in eine Zeit, wir sind schon drin jetzt, wo die Menschen das Wort Sünde nicht mehr verstehen. Wir sind jetzt schon drin, wo du mit Leuten sprichst und sagst, Homosexualität ist falsch. Die springen dir fast an den Hals und bringen dich um. Die hätten Lust, dich zu töten, nur weil du sagst, es ist falsch. Das darf man nicht mehr sagen, dass das falsch ist. Man muss alles gut finden. Wisst ihr, und die Leute, die das Wort nicht in ihrem Herzen haben, die treffen ständig Entscheidungen, die nichts mit der Wahrheit und mit der Klarheit des Wortes zu tun haben. Wie geht man mit so Menschen um? Wenn sie ein Doppelleben führen. Jesus sagt, du kannst nicht 2 Herren dienen. Du kannst nicht die Sünde leben und gleichzeitig Halleluja singen. Ich weiß, ich bin immer, immer der Idiot, ob ich was sage oder nicht sage. Es ist immer, ich bin immer der Böse. Was hier wie ein roter Faden durchgeht in den letzten 10 Jahren, ist, dass ich immer wieder auf Menschen treffe, Erwachsene, die sich benehmen wie 5-Jährige. Ja, und die haben keine Liebe vom Papa bekommen und keine Aufmerksamkeit, deswegen sind sie mega verletzt, verbogen und krank. Und dann erleben sie bei mir die Autorität, die mir von Gott verliehen wurde. Und diese gottverliehene Autorität erinnert sie an die böse Autorität ihres Vaters. Am Anfang bin ich der liebe Thomas und dann bin ich der blöde XXX. Ich weiß, wie das Spiel läuft und ich weiß, wie der Teufel diese Knöpfe bei diesen Menschen drückt. Und sie denken, der Thomas ist dasselbe A... wie mein Vater. Sie begreifen nicht, dass Autorität etwas Gutes ist, etwas Segensreiches. Und sie ziehen das immer ins Negative und rutschen dann auch zurück in die Welt. Sündigen fröhlich. Leute, ich glaube, wir sind aus dem anderen Holz, oder? Ihr seid aus dem anderen Holz. Und es ist gut so. Und es kostet einen Preis. Wir sind hier kein Club, wo wir uns gefunden haben, weil wir alle so schön sind oder weil wir alle auf Mode stehen oder weil wir alle dieselbe Musik hören oder weil derselbe Fußballverein uns verbindet. Wir sind total durchgeknallt, total völlig durcheinander. Wilder könnte man einen Blumenstrauß nicht zusammensetzen, wie das heute Morgen hier ist. Aber ich weiß, das ist Gottes Werk. Ich sehe Gottes Hand. Amen. Also, die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Da gab sie der Herr in die Hände der Midianiter 7 Jahre. Leute, Sünde hat immer Konsequenzen. Hört ihr mir zu? Sünde hat immer Konsequenzen. Wenn wir zum Herrn gehen, sind wir sofort wieder frei. Wenn wir aber meinen, die Freiheit ist der Schlüssel zum Sündigen, dann wird's eng. Dann wird's eng. Und weil uns Gott liebt, greift er ein. Nicht, weil er uns nicht liebt. Die Bibel sagt, wenn Gott uns züchtigt, ist es ein Zeichen seiner Liebe, nicht seiner Nichtliebe. Verstanden? Okay. Ich bin froh, dass sie nicht im alten Bund lebt. Nochmal, gell? Wir lesen alles aus der Sicht der neuen Schöpfung. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in die Berge, Schluchten und Schluchten zurecht, in den Höhlen und Festungen. Wenn der Feind losgelassen wird im Leben von manchen Menschen, dann flüchten sie. Flucht in die Berge, in die Höhlen. Ich will mich verstecken vor dem Feind. Das ist menschliche Reaktion auf den Druck des Feindes. Amen. Und hier kamen die Midianiter, Gott ließ zu, dass die Midianiter kamen und sie brachten Gericht über Israel. Warum? Weil Gott gerade langweilig war. Nein, weil sie die Wege des Herrn verließen. Weil sie ihre eigenen Wege aufrichteten, was auch immer das hieß im Einzelnen aus Gottes Sicht, so dass Gott sagte, jetzt muss ich eingreifen. Ich mache mir viele Gedanken über das Sprichwort von Martin Luther. Er sagte, wem Gott zürnt, dem schickt er die Türken. Ist das rassistisch? Nö, überhaupt nicht. Ich denke drüber nach. Ganz Westeuropa ist voller Türken. Du kannst nach Holland, nach Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, überall sind die Türken. Und die Moscheen sprießen aus dem Boden. Jeden Tag wird in Deutschland eine neue Moschee eröffnet. Jeden Tag. Seit Jahrzehnten. Was heißt das für uns? Dass da etwas gekommen ist über ein Land? Ich sehe das als Fluch, nicht als Segen. Damit ihr es richtig versteht. Die Türken selber, die checken das gar nicht. Die wissen es nicht. Sie sind einfach nur Werkzeug. Aber die Frage ist, warum? Ich glaube, weil der Westen Gott verlassen hat mit dem Wirtschaftswunder. Als sie reich und fett wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, brauchten sie Gott nicht mehr. Wir sind so nicht, gell? Je mehr wir gesegnet werden, je reicher und fetter wir werden, desto dankbarer sind wir. Oder ist vielleicht doch manchmal so, dass wir dann denken, ja, gehe ich Sonntag nicht in Gottesdienst, na, bete ich jetzt nicht. Nee, heute gehe ich nicht auf die Knie, mache ich heute Abend. Mache ich morgen früh, mache ich heute Abend, mache ich morgen früh. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Mensch, da war doch was, irgendwas mit den Knien, da fällt mir bestimmt wieder ein. Und sie flüchteten. Glaubt ihr, dass das Gottes Wille war? Nein. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und dort lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Du säst einen Samen, du säst einen Samen, du bearbeitest ein Feld, du sprichst mit Menschen, du erzählst ihnen das Evangelium, du bezeugst Jesus, auch in deiner Familie oder sonst wo. Und immer wieder kommt der Feind und vernichtet deine Ernte. Schon mal erlebt? Mann, dieses Gefühl hat mich die Woche echt fast aufgefressen. Wo ich gedacht habe, immer und immer wieder fange ich von vorne an. Immer und immer wieder investiere ich in Menschen, da sind sie weg. Es ist echt nicht schön. Und dann kommst du an den Punkt, wo du dich zwangsläufig fragst, Gott, was stimmt mit mir nicht? Warum ist es so? Warum ist da scheinbar keine Frucht? Glaubt ihr, dass das die Wahrheit ist? Ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Manchmal müssen wir warten und ausharren. Und im Warten und Ausharren verändern sich Dinge, die uns gar nicht bewusst sind. Gott lässt etwas Neues wachsen und anderes absterben. Ich habe festgestellt, Dinge, die mir noch vor 10 Jahren wahnsinnig wichtig waren, die gehen mir heute am Hintern vorbei. Warum? weil ich durch einen Veränderungsprozess bin. War mir das klar, ging da ein Licht aus und anders an? Ach, nee, das dimmte sich langsam runter und das andere ging langsam an und wurde immer heller. Und ich merke, wow, ich sehe ein anderes Licht, ein besseres Licht. Amen. Das sind so Prozesse, die einem nicht auf den ersten Gedanken einfallen, aber sie gehören zu unserem Leben dazu. Sie gehören absolut zu unserem Leben dazu. Und vernichtete im Ende im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel. Weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken. Ihr wisst ja, für was Heuschrecken stehen. Für den Feind, der frisst, der vernichtet. Okay? Sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Hast du dich auch schon mal ganz schwach gefühlt? Hast du dich auch mal schon mal schwach gefühlt und gedacht, der Feind frisst mir alles auf? Einer nur? Halleluja, ihr seid gut. Nur einer? Stelios, wir sind zu zweit. Ich gehöre auch dazu. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Es ist echt interessant, wie das Menschenherz strukturiert ist. Das bockt und bockt und bockt und bockt und will selber entscheiden und machen. Und dann erst, wenn das irgendwann mal merkt, die Mauer ist härter als mein Kopf und höher als meine Beine, dann kommt langsam die Erkenntnis, es kann nur noch Gott helfen. Gott gefällt es. Gott sagt nicht, nö, jetzt bock ich mal. 20 Jahre habe ich gewartet, jetzt kommst du hier angeschissen. Nee, Gott sei Dank ist Gott nicht so. Gott gefällt es. Aber Gott wird es noch viel mehr gefallen, wenn wir gleich auf die Knie gehen würden und nicht erst nach 20 Jahren. 20 Tagen, 20 Stunden oder 20 Minuten. Ist egal wie lang. Da schrien sie zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen. Hat sich was geändert an Gottes Prinzip? Was hat Gott mit mir gemacht heute Morgen? Er hat mir einen Propheten geschickt. In Form einer kleinen WhatsApp. Halleluja, danke Herr für solche Sachen. Er musste nicht sich ein Pferd oder ein Kamel suchen und zu mir reiten. Er konnte mir einfach eine WhatsApp schicken. Halleluja. Ich liebe ja die ganzen Christen, die jetzt von WhatsApp nach Telegram gewechselt sind. Das Telegram kommt aus Russland, das wird nicht überwacht. Das Dumme ist nur, dass der Telegram-Server in den USA steht, aber jeder, wie er will, geht alle zu Telegram. Ich bleib bei WhatsApp. Was die wissen wollen, wissen die sowieso. Das wissen die auch über Telegram. Also die Naivität von Christen, also so weit wie der Osten vom Westen ist. Es hat kein Ende, also wirklich, wie die Sterne, unzählbar, die Naivität von Christen. Aber okay, anderes Thema, schneide ich vielleicht raus, sonst kriege ich wieder E-Mails. Habe ich noch ein paar mehr auf meiner Feindesliste. Da sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht. Seht ihr, wie oft Gott zitiert, dass er sie aus Ägypten geführt hat, aus der Knechtschaft? Er erinnert sie an das Gute, was er getan hat. Das ist wichtig. Wir müssen uns auch selber disziplinieren und uns daran erinnern, was Gott alles schon Gutes in unserem Leben getan hat. Wie oft hat Gott dich gerettet? Wie oft hat er dich von Krankheit geheilt? Wie oft hat er dir einen neuen Job gegeben? Wie oft hat er dich aus einer Situation rausgeholt, wo du gedacht hast, jetzt geht die Welt unter? Komm, sei ehrlich. Wie viele hunderte Male? Es gibt so ein neues Lied, das hören wir zum Schluss an, Sammy, das suchst du noch einmal. There are miracles and miracles. 1000 miracles. Also es gab so viele Wunder in meinem Leben. 1, 2, 3, 4, unzählbar viele. Die Salbung auf dem Lied hat mich voll ergriffen, die letzten paar Wochen. Hör ich immer rauf und runter. Ja, ist es nicht wahr? Gott hat Wunder über Wunder getan. Und ich glaube, die Wunder, die wir nicht kennen, die uns nicht bewusst sind, sind sogar noch mehr wie die, die uns bewusst sind. Ich könnte Bücher schreiben über, wie oft Gott mein Leben gerettet hat vor dem Feind. Ganz oft hat Gott mein Leben gerettet. Wir hatten bei uns in Gundelsheim im Neckar so einen Betonplatz, wo immer Steine lagern vom Steinbruch und Sandhaufen und so. Und da hatten wir Hochwasser. Da sind wir da als kleine Jungs immer ins Hochwasser rein. Das Wasser kam in so einer Schleife und der Druck vom Wasser ging genau auf diesen Platz und wieder raus. Und ich war so ein Draufgänger früher. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt auf den Sandhaufen. Sand ist wahnsinnig fest unter den Beinen, vor allem wenn Hochwasser vorbeifließt. Dann bin ich auf diesen Sand, Wasser bis zur Brust, bis zum Sandhaufen, auf den Sandhaufen hoch. Und wie ich da stehe, merke ich, dass der ganze Sand unter mir, der ganze Haufen verschwindet, nur durch meine Bewegung. Und dann spürte ich, wie unter Wasser eine Hand meine Beine fasste und mich ins Wasser ziehen wollte. Und ich habe gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt sterbe ich. Und dann spürte ich, wie eine andere Hand, ich lüge euch nicht an, da war ich 8, 9 oder 7, ich weiß nicht mehr genau, eher jünger, 7, wie etwas mich an der Brust zog. Und ich habe geschrien und meine Freunde haben angefangen, weil die merkten, ich bin in der Notlage. Ich wäre weg gewesen. Und ich habe gespürt, wie zwei Mächte um mein Leben kämpfen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Kommt mir immer wieder in den Sinn, denke ich, Mann, ich spüre sogar noch diese Gefühle an meinem Körper, was ich da gespürt habe. Wie die zwei Mächte, einer zog an mein Bein, der andere an der Brust. Und irgendwie kam ich dann mit Kämpfen, das Wasser wurde auf einmal, weiß nicht, ob die Schleuse noch ein Stück hoch machten, dass das Wasser mehr kam. Auf einmal war das Wasser so stark, ich habe gemerkt, ich komme nicht mehr ans Land. Aber Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Du sitzt hier nicht durch Zufall, sondern weil Gott was mit dir vorhat. Und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben. Und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. So, ihr sollt nicht fürchten die Dämonen in Deutschland. Amen. Aber ihr müsst meiner Stimme gehorchen. Gott nachfolgen heißt einen Preis bezahlen. Stimmt's? Ich weiß von Gesprächen mit einigen von euch, dass ihr auch einsam seid, dass ihr einige Freunde in eurem Leben verloren habt, dass ihr auch gemerkt habt, dass Freunde von früher, von der Schule, der Lehrzeit, dass es nicht mehr kompatibel ist. Ich weiß von einigen, die seit Jahren von Jesus erzählen und alles, was sie nur erleben, ist Widerstand. Und trotzdem gehörst du Gott und trotzdem bist du ein Lautsprecher. Macht es Spaß? Nö. Aber sie werden mal eines Tages, wenn sie nicht umkehren, keine Ausrede haben. Sie werden sagen, Gott, warum hast du mich nicht gewarnt? Und er wird sagen, ich habe dir 15 Mal den Thomas vorbeigeschickt und hast dich nur lächerlich über ihn gemacht. Und hoffentlich sind ein paar dabei, die es erkennen und wirklich umkehren. Denn Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Auch das ist ein Problem, was wir heute noch haben können, wenn wir nicht auf die Stimme des Herrn hören. Ich habe noch nie so viel Mist erlebt, wie ich momentan erlebe im Bereich der christlichen Welt, an Prophetien, an Weissagungen, an so spricht der Herr. Mir wird so oft schlecht, ich spüre schon, ich habe so eine Wandlampe in mir oder Ich habe noch nicht mal angefangen zu lesen, spüre ich schon. Und ich bin so dankbar. Das ist eine der neuen Geistesgaben, die Unterscheidung der Geister. Bemühe dich drum. Bitte den Herrn, dass du diese Gabe bekommst. Die Bibel sagt, wie viel mal mehr gibt der Vater den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Du darfst um jede Geistesgabe bitten. Und sagen, Vater, lass mich die Geister unterscheiden. Lass sie mich unterscheiden. Leute, es gibt wirklich Christen, die sind so widerspenstig, denen kannst du nicht helfen. Wir hatten ein Ehepaar hier vor 2 Jahren, die hat Bärbel kennengelernt beim Zeitungsaustragen. Und die waren hier und nach dem Gottesdienst stand ich am Stehtisch mit dem Ehepaar Und die Frau fing sofort an zu lästern über alle anderen Gemeinden und Pastoren im ganzen Rhein-Neckar-Kreis. Und das ist ein Arschloch und das ist ein Idiot und der hat mich verletzt und der. Und ich wusste sofort und ich bin der Nächste, über den sie erzählt. Und ich habe zu ihr gesagt, stopp, ich höre mir das nicht an. Ach wie, darf man bei dir nicht die Meinung sagen? Sei, die Meinung ist nicht der Mülleimer. Ich bin nicht dein Mülleimer. Boah. Das hat keine 2 Minuten gedauert, ist sie raus wie eine Furie mitsamt ihrem Mann. Und ihr Mann war nicht gläubig. Aber der war vom Herrn berührt. Es fehlte nicht mehr viel und er war durchgebrochen. Und sie ist raus ins Auto und ich habe das vom Herrn in der Vision gesehen, wie sie im Auto sitzt und über mich ablästert. Und ich habe gesehen, prophetisch gesehen, wie der Mann sagt zu sich selbst, jetzt habe ich aber endgültig die Schnauze voll mit dem Christenmist. Interessant, gell? Vom Dreivierteljahr stehe ich im Penny, quatscht mich eine an mit der Maske. Ich habe die Maske, da war das gerade ganz aktuell. Und ich habe die so unter der Nase gehabt und sie labert mich so von der Seite an. Setzen Sie mal Ihre Maske richtig auf. Und ich hol gerade zur Luft und denke mir, Fräulein, such Deckung oder deine Rübis ab. Ja, ich war da echt aggro. Und ich hol gerade zur Luft und dann zieht sie ihre Maske runter. Ich bin's. Und ich denke mir, oh, ich habe so gedacht, ach du grüne Neune. Wisst ihr, was dann war? Die hat nicht mal richtig Hallo zu mir gesagt, fing sie an, stell dir vor, mein Mann hat mich verlassen. Der ist einfach weg. Der hat mich ganz allein gelassen. Und er will vom christlichen Glauben nichts mehr wissen. Und er ist total aggressiv. Und jetzt hat er schon eine neue. Und der will, dass wir das Haus verkaufen, unser Haus. Wir haben 40 Jahre gespart, wo soll ich denn jetzt hin? Und ich habe nur kurz gesagt, Heiliger Geist, gib mir Weisheit. Und habe ich zu ihr gesagt, eine schlimme Geschichte. Wünsche dir alles Gute und bin weg. Müsst ihr euch geben, wie Menschen drauf sind. Sie verachtet mich hier, geht raus, schimpft über mich. Und dann treffe ich sie zufällig im Penny und dann meint sie, ich bin jetzt ihr Abfalleimer zum zweiten Mal. Das Handtuch, das sie benutzt und dann wegwirft. Versteht ihr, was ich sagen will? Es gibt Menschen, die sind so hartherzig, ich muss wirklich Worte gebrauchen, die sind einfach nur strohdoof. Die sind unbelehrbar. Es tut mir leid für sie. Ich wünsche ihr vom Herzen alles Beste. Sie ist nicht mein Feind. Ihr Mann ist nicht mein Feind. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, dass ihr mich richtig versteht. Aber ich wusste, was kommt. Das habe ich hier so oft erlebt. Ich sage das nicht groß, ich palde das für mich. Ich sage nicht alles, was ich sehe. Aber ich denke mir immer, oh Gott, der Schaden liegt schon da. Die Granaten, die Tretminen, die liegen alle und sie rennen mit voller Geschwindigkeit auf diesen Acker voller Minen. Und irgendeine macht Boom. Boom. Und die ihnen helfen wollen, boom, boom. Warum? Weil sie der Stimme des Herrn ständig widersprechen. Sie war voller Bitterkeit, lieblos bis zum geht nicht mehr. Sie hasste ihren Nachbar wie sich selbst, natürlich letztendlich auch Gott. Und in jedem Wort, was sie sprach, war die Schwingung der Anklage gegenüber Gott. Warum lässt Gott das zu? Ich habe so viel für meinen Mann gebetet. Ja, und dann hast du mit deinen negativen Worten alles wieder kaputt gemacht. Hilft nichts. Richtig? Leute, ich sage das nicht, um diese Leute schlecht zu machen. Ich erzähle euch manches Zeugnis zum Nachdenken, zum Schlauwerden, zur Weisheit einzuladen in dein Leben. Werde weise, sagt die Bibel. Vanessa hat den Jakobusbrief uns vorgelesen und ich liebe den Jakobusbrief. Einer der intensivsten Briefe im Neuen Testament. Wenn es jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und Gott gibt gerne. In den schlimmsten Situationen, wo Menschen mich verletzt, verraten, verkauft, verlassen haben, belogen haben, habe ich letztendlich immer gesagt, Gott, gib mir jetzt Weisheit, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe Lust, mir eine Waffe zu kaufen und die alle umzulegen. Mein Fleisch. Dein Fleisch nicht. Dein Fleisch ist total liebevoll. Aber mein Fleisch rebelliert und ist zornig und bockig und ich habe gesagt, Gott, hilf mir jetzt, ich komme schon aus der Nummer nicht mehr raus. Und Gott hat mir einmal gesagt, Thomas, Ich hatte vor, jemand den Reifen abzustechen. Ich war so zornig. Ich gehe jetzt und steche ihm nachts den Reifen ab. Oder zwei. Oder alle vier, sodass sich richtig ärgert. Dann hat Gott zu mir gesagt, kannst du machen. Funktioniert. Wird dich niemand erwischen. Aber danach werde ich dich zwingen, hinzugehen, dich zu entschuldigen und den Schaden zu bezahlen. Und vorher gebe ich keine Ruhe. Hey. Da habe ich gemerkt, wow, das wird mich noch mehr demütigen. Das würde mir noch mehr gegen den Strich gehen, meinem größten Feind mich zu entschuldigen. Und vor allem zuzugeben, ich war der Trottel, der die Reifen abgestochen hat. So, Edgebätsch, und jetzt sage ich's auch noch. Ich kenne Gott. Wenn der was sagt, das zieht er durch. Der sagt nicht, nö, Thomas, hast du Zeit bis nächstes Jahr. Jede Minute arbeitet da was an dir. Das ist wie Juckpulver unterm T-Shirt. Wo du merkst, ich will das loswerden. Das juckt. Das ist völlig unreligiös jetzt. Dann ist es viel besser zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir jetzt loszulassen. Nimm den Zorn aus meinem Herzen, nimm den Groll jetzt weg. Ich verstehe die Situation nicht. Wir sehen sowieso immer nur ein, wir lesen immer auf der einen Seite jeden Tag. Unser Leben ist wie ein dickes Buch. Du bist gerade auf Seite 317. Und das liest du gerade und daraufhin handelst du. Du weißt aber gar nicht, was danach kommt. Aber Gott weiß es. Und wenn du den Kampf mit Menschen gewonnen hast, gewinnst du jeden Kampf mit den Dämonen. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn du jedem Menschen vergeben kannst und ihn loslassen kannst, und es ist möglich, Jesus tat es auch, dann kann kein Dämon dich mehr richtig ärgern. Es geht nicht. Wenn du aber immer zornig wirst bei jedem Menschen und jahrelang nachtragen bist und. Manchmal treffe ich Frauen, die sind 60, 70 Jahre alt und dann erzählen sie nur von ihrem Vater. Was, der hat mir das gemacht und das hat er mir nicht gegönnt und das. Und ich denke mir so, Mann, schade für dein Leben. Ich gehe davon aus, du hast jetzt 50, 60 Jahre dich mit dem Problem beschäftigt. Gelebt hast du in dieser Zeit nicht. Denn du warst nur beschäftigt mit dem, was dich ärgert. Hätte sie vergeben oder Vergebung gelernt oder verstanden, um was Vergebung geht, hätte sie vielleicht ein schönes Leben haben können. So, wir haben eine krasse Situation. Die Amoriter und Amalekiter und die anderen Kiter und wie die alle heißen, die kommen und machen jede Ernte kaputt. Du musst mal überlegen, ihr müsst verstehen, um was es hier geht. Es gibt kein Reifeisenlagerhaus, wo ich Neues kaufe. Es gibt kein McDonald's, kein Burger King. Es gibt kein Aldi und kein Lidl. Es gibt kein Rewe und kein Edeka, damit mir niemand Schleichwerbung vorwirft. Es gibt kein Kaufland, kein Globus, nenn du sie, wie sie willst. Du musst pflügen im Frühjahr. Du musst aussehen. Du musst nach dem Feld gucken. Alles drum und dran. Und dann, kurz bevor der Weizen geerntet werden kann, wird er angezündet. Oder abgeerntet. Was machst du dann? Nichts. Eigentlich ist es dein Todesurteil. Weil niemand wird dir irgendwas geben. Alle Völker drumherum sind feindlich. Ist heute noch so. Mit Israel. Die Israeliten können ja mal die Iraner fragen, ob sie ihnen ein bisschen Weizen verkaufen. Ich weiß die Antwort jetzt schon. Gerne. Mit DDT. Oder irgendwas anders. Richtig? Also ihr müsst verstehen, es ist eine furchtbare Situation, in der sie gerade drin sind, die absolut hoffnungslos ist. Und das Volk ist schon geschwächt, weil schon viele durch Hunger gestorben sind. Das haben wir gerade gelesen. Das Volk war schwach. Richtig? Auch wir, glaube ich, manchmal werden schwach. Alle Tiere waren weg. Alles war weg. Und der Engel des Herrn, Vers 3, 11, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Das wäre cool. Hör mal, so ein Engel unter der Eiche. Hey, Checker, wie? Er setzte sich Und die Eiche bei Ofra, die gehörte Joasch, dem Abresita, was auch immer. Mann, sind das Zungenbrecher. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelder, damit er ihn berge vor den Midianitern. Das war wahrscheinlich der letzte Rest Weizen, den es noch irgendwo gab, den sie nicht geklaut hatten oder vernichtet. Und Gideon war beim Weizendreschen. Leute, so viele Dinge in der Bibel sind nicht zufällig. Weizen steht für das Wort Gottes. Er war beschäftigt mit dem Wort Gottes im übertragenen Sinne. Ja? Und er versuchte das so viel wie möglich vor den Midianitern zu verstecken. Jetzt kommen wir zu Vers 12, was wir gerade gelesen haben. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Na super, hä? Na super. Kühlschrank leer, Vorratsraum leer, Konto leer, Hartz 15 wird gestrichen. Und dann steht da der Engel des Herrn. Hey, du streitbarer Held. Hä? Der hat bestimmt mal links über die Schulter, rechts über die Schulter. Mit wem spricht er? Meint er mich? Hä? Wir schauen mal seine Reaktion an. Und ich glaube, heute Morgen noch ganz kurz, ich glaube, das ist ein Wort für euch. Und ich glaube, es ist ein Wort für mich. Ihr seid streitbare Helden. Wisst ihr das? Ihr seid streitbare Helden in eurem Leben. Warum weiß ich das? Weil ich weiß, dass der Teufel so viel Schiss vor euch hat. Vor jedem Einzelnen vor euch hat der Teufel richtig Angst. Hätte er keine Angst, würde er nicht das mit dir machen, was er ständig macht. Oder es probieren zu machen. Stimmt's? Wer von euch hat ein zuckersüßes Leben? Nie passiert irgendwas Negatives. Alles ist fein. I'm so lovely. Ja, habe ich recht. Aber weil er ständig probiert, irgendwo einzusteigen in dein Haus und dir auch noch sagt, lass doch mal das Fenster auf, ist so warm heute Nacht. Lass doch mal die Türe auf. Mach doch mal. Nimm doch das Ganze nicht so ernst. Einmal ist kein Mal. Kennt ihr die Spielchen? Dann bin ich ja in der richtigen Gruppe heute Morgen. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? So beten wir nie. Wir sagen, danke Herr für diesen Schicksalsschlag. Danke für diese Krankheit. Danke, dass das so ist, wie es ist. Machen wir nicht. Oder wir fragen manchmal auch, Herr, warum? Herr, wenn du mit mir bist, warum passiert mir das alles? Habe ich mich die Woche auch gefragt. Wirklich, ernstlich. Unfassbar, oder? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und die Hände der Midianiter gegeben. Gott lässt solche Dinge immer nur eine gewisse Zeit zu. Wir haben vorhin gelesen, 7 Jahre. Könnt ihr euch erinnern? Wenn Gott Strafe bringt oder Züchtigung oder Erziehung, hat er immer schon das Ende in Sicht. Und nochmal, wir lesen aus der Sicht der, mit der Brille der neuen Schöpfung. Was fließt? Ihr wisst ja, die Brille der neuen Schöpfung, die kennt ihr alle, ne? Die hat Doppelglas. Und in diesem Doppelglas fließt das Blut des Lammes. Und wenn du die aufsetzt, kannst du alles sehen durch das Blut des Lammes. Das macht übrigens der Vater mit dir. Wenn er dich sieht, sieht er keine Sünde mehr, weil das Blut des Lammes in diesem Doppelglas löscht die Sünde aus. Wenn der Vater dich sieht, sieht er null Sünde, null. Wie viel? Zero. Wichtig, dass du das verstanden hast. Wenn du das nicht verstanden hast und nicht glaubst, wird der Teufel immer eine offene Tür oder ein offenes Fenster bei dir haben. Und er kommt mit Verdammnis. Verdammnis ist sein Programm. Und du willst Christ sein und du willst gläubig sein. Am Sonntag hast du Halleluja gesungen. Jetzt guck mal. Natürlich machen wir noch Fehler. Natürlich sind wir nicht vollkommen. Aber der Weg ist das Ziel. Amen. Wenn Gott sagt, du bist frei durch den Sohn, was bist du dann? Ich hatte mal so vor Jahren eine Vision, wo ich über Menschen gebetet habe, wo ich gedacht habe, Herr, warum werden die nicht frei? Da zeigte mir Gott ein großes Gefängnis, so wie Alcatraz. Lauter Zellen und Gitter. Und da sah ich, wie Jesus durch das Gefängnis ging und überall die Türe aufschloss und die Türe aufmachte. Überall, in jeder Zelle. Und manche, die guckten so an und sagen, mich kann keiner verarschen, die Türe ist nach wie vor zu. Das sind die, die Jesus nicht glauben. Obwohl die Türe auf ist, nützt es ihnen nichts. Dann gab es andere, die gingen aus der Zelle raus bis zur Schwelle der Zelle und dann schauten sie mal links, mal rechts und haben gesagt, das ist mir unheimlich, das kenne ich da draußen nicht, ich bleibe in meiner Zelle. Das sind die, die nie eine Veränderung erleben in ihrem Leben, die zwar wiedergeboren sind, aber es passiert nichts. Und dann gab es andere, die gesagt haben, das ist mir alles zu spooky, ich will das nicht. Da haben sie die Türe wieder zugemacht von innen und haben gesagt, jetzt hat alles wieder seine Ordnung wie vorher. Jeder darf es so haben, wie er will. Bis dahin habe ich nicht verstanden, was im Leben mancher Menschen passiert. Du sagst zu ihnen, hey, komm raus, komm aus der Zelle raus, Jesus hat aufgeschlossen. Nee, ich will das nicht. Es macht mir Angst. Ich kenne da draußen, nein. Na doch, das lernst du alles. Nee, das ist mir alles, nee. Dann bleib in deiner Zelle. Es gibt sogar wahre Geschichten von Leuten, die waren 30 Jahre in der Zelle, dann kamen sie raus, kamen draußen wirklich nicht mehr zurecht, dann haben sie extra eine Straftat begangen, damit sie wieder reinkommen, waren Gott froh, dass sie wieder in ihrer Zelle sind. So kommen mir auch manche Christen vor. Die sagen, ich bin halt so. Weißt du, das schade, das, was da an der Geschichte wirklich schade ist, ist, dass sie niemals Frucht für den Herrn bringen. Weißt du, dass du immer Frucht für den Herrn bringst? Jeder Mensch, der in dein Leben kommt, kommt in Kontakt mit dem Reich Gottes. Wenn du nichts sagst, wenn du nichts tust, wenn du Jesus nicht bekennst, ja, dann erlebt er vielleicht nicht so sehr viel davon. Aber Gott ist immer mit dir. Du kannst Frucht haben einmal am Tag, 10-mal am Tag, 100-mal am Tag oder gar nicht. Das ist eine freie Entscheidung. Genau. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Der allmächtige Gott sagt zu dir und zu mir, ich bin mit dir. Zieh los, du streitbarer Held. Aber Herr, was soll ich machen? Ich bin so ein kleiner Wurm in Heidelberg. Komm, seid ehrlich. Wenn Gott zu dir sagt, geh und bete für den Todkranken und ich werde ihn lebendig machen. Aber Herr, wie soll das passieren? Wie soll ich beten? Brauche ich spezielles Öl? 15W40 Mehrbereichsöl oder? Ich war mal in einer Gruppe Christen, das vergesse ich auch nie. Da kam irgendeiner auf die Idee, wir haben für einen Kranken gebetet, wir schicken jetzt ein Vlies dahin. Wir legen ihn in ein Vlies unter das Kopfkissen. Dachte ich, naja. Ich hatte so einen richtigen Frieden nicht, aber ich war noch nicht so lange gläubig. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Dann ging die Diskussion los. Was für ein Vlies? Welcher Stoff soll das sein? Wie groß muss das sein? Wie lange soll man drüber beten? Wisst ihr, in der Zwischenzeit ist er schon 3-mal gestorben. Aber am Ende hatten sie das richtige Vlies, um den Sarg auszukleiden. Meine Güte. Wie gesagt, so weit der Osten vom Westen. Naivität von Christen, aber okay. So. Geh hin in dieser deiner Kraft. Er aber sprach, ach Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Heidelberg. Und unsere Gemeinde ist die kleinste aller Gemeinden des Vaters. Warum hat dann der Teufel so viel Angst vor dir und mir? Warum lässt der Stink uns nicht in Ruhe? Wenn wir doch so harmlos sind und so klein und so unbedeutend, kann er doch vorübergehen. Ja, als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich gedacht, jo, krass. Ich habe es während dem Lobpreis empfangen. Habe ich angefangen lesen. Dachte, ich kann so schlecht lesen, da war es so dunkel und man braucht meine Brille, bin ich raus. Dachte, die Geschichte ist gut, die gefällt mir. Die Geschichte ist gut. Amen. wir sind so klein von Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Wisst ihr, warum Gott immer den Kleinsten und den Jüngsten raussucht? Damit sie alle Ehre bekommen. Ach so, danke Schatz. High five. Ich bin so froh, dass du Bibelkenner bist. Damit er alle Ehre bekommt. Amen. Wenn du dich klein und unbedeutend fühlst, bist du heute Morgen der beste Kandidat für Gottes Macht und für Gottes Stärke. Amen. Halleluja. Es ist so. Gott ist mit dir. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Oha. Den letzten Weizen am Verstecken. Und da kommt der Engel des Herrn, hey, du streitbarer Held. Wer? Mit wem spricht er? Mit dir? Meint er mich? Ja. Ich find's immer so toll, wenn ich so Beispiele bringe in der Gemeinde und sag, das und das ist wieder vorgefallen. Und immer die Leute, die ich meine, oder könnte sein, dass ich sie meine, rufen ganz laut Amen. Und dann geht's Köpfchen rechts und das Köpfchen links und das Köpfchen rechts und das Köpfchen links. Und ich denke mir, nicht Köpfchen rechts und links. Da draußen an der Wand ist ein Spiegel. Du bist gemeint. Ist es wahr? Wenn es um irgendein Thema geht, Neid, Eifersucht, Streit, denken wir immer zuerst an rechts, an links, an rechts, an links. Komm, seid ehrlich heute Morgen. Das ist eine seltsame Predigt, aber mir ist es egal. Gott meint aber dich und mich. Und nicht nur im Negativen, er meint es auch im Positiven. Wenn er sagt, hey, du streitbarer Held, dann meint er nicht den Rainer mit seiner tiefen Stimme da hinten, der Rainer. Guck mal, Rainer, steh mal auf, du starker Held Gottes. Der Rainer ist groß. Er kann den Rainer meinen, aber das muss nicht sein. Also nicht, dass Rainer außen vor ist, nur ein Beispiel. Er meint dich und mich. Ich merke oft, dass so Gedanken bei mir rumschwirren, na, das geht doch nicht. Wie soll denn das gehen? Schon mal erlebt? Hey, in der Bibel steht, mit meinem Gott ist alles möglich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich entscheide mich lieber, noch mehr Menschen zu verlieren, aber am Wort Gottes treu zu bleiben. Weil das bleibt in Ewigkeit. Menschen kommen und gehen. Menschen versprechen dir alles und gar nichts. Menschen bringen dir viel und nichts. All das vergeht. Aber die Frage ist, was passiert in unserem Herzen? Und diese Dinge bleiben in Ewigkeit. Das, was du auf Erden gelernt hast, ist das, was Gott benutzen wird in der Ewigkeit. Ist uns das eigentlich bewusst? Was du hier nicht gelernt hast, wirst du in der Ewigkeit nicht lernen. Kann dich Gott nicht gebrauchen, so wie er es gerne hätte. Ich liebe euch trotzdem, auch wenn ihr mich gerade so anguckt. Ich bin immer noch für euch. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. O Herr, schick doch einen Engel unter die Eiche. Da war ja schon ein Engel da, wie viel Zeichen braucht er noch? Ja? Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin, richtete ein Ziegenböcklein zu, ungesäuerte Brote, und einen Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in den Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Lassen wir uns es ihm vergeben, dass er meint, dass Engel seine Suppe essen müssen. Ja, fleischlich ein bisschen, aber okay. Aber Gott hat's angenommen. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und leg es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber. Da tat er es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote, da fuhr Feuer heraus aus dem Fels, verzehrte das Fleisch und die Brote, und der Engel des Herrn entschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, manche brauchen ein bisschen länger, sprach er, ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Amen. Du wirst nicht sterben, wenn du gegen den Teufel kämpfst. Wenn du ihm zeigst, wie weit und wie weit nicht mehr, wirst du nicht sterben. Amen. Halleluja. Zwei haben es verstanden. Da baute Gideon den Herrn dort einen Altar an ihn. Der Herr ist Friede. Der steht noch bis heute auf diesen Tag und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir mal in 1. Korinther 14. Vielleicht mache ich heute 10 Minuten länger. Ist das okay für euch? Es ist verdammt warm. Ich bin auch schon relativ durch. Meine Frau wird sagen, ist fast fertig. Ist fast durch. Halleluja. Nur noch ein paar kleine Verse, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Prophetisches Reden, Leute, ist immens wichtig für uns. Auch wenn ich oft jetzt in letzter Zeit gesagt habe, ich habe gar keine Lust mehr drauf, aber ich habe keine Lust mehr auf den Mist. Ihr müsst es sehen wie Brot vom Bäcker. Da kommt einer und sagt, ey, frisches Brot, willst du einen Brocken? Und du beißt rein und dein Gebiss ist kaputt. Weil der Teil schon 2 Wochen alt ist und hart wie Beton. Da kannst du eine Mauer mitbauen. Ja? Er hat es dir aber verkauft als frisches Brot. So ist für mich manche Prophetie. Das ist nicht vom Herrn, das ist nicht frisch. Das ist steinhart und alt, das braucht kein Mensch. Aber das echte frische Brot, ich habe das immer geliebt nach der Nachtschicht, morgens beim Bäcker, um 6 vor der Tür zu stehen oder hinten am Fenster zu klopfen und dann macht er die Tür auf oder das Fenster und du kriegst den Duft der frisch gebackenen. Ach, nicht schöner, oder? Ah, lecker, 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 lecker. Und so stelle ich mir echte Prophetie vor, die ist lebendig, die erquickt, die ist lecker, die ist frisch, die tut gut. Und das ist, was wir brauchen. Strebt nach der Liebe. Und das ist für uns im Neuen Testament das oberste Gebot, wenn es um alles geht, was Prophetie heißt. Merkt ihr das? Ich sage immer und immer wieder Leuten, die in das Prophetische reinwachsen wollen, wenn du keine Liebe für die Leute hast, die dir gerade zuhören, bitte gib ihnen niemals ein prophetisches Wort. Niemals. Es ist besser, du hältst die Schnauze und schweigst und Gott benutzt jemand anders, wie dass du Prophetien weitergibst, die vermischt sind mit einem lieblosen Herzen. Und aus einem lieblosen Herzen kommen lieblose Gedanken. Und die vermischen sich zu dem, was der Herr eigentlich sagen will. Versteht ihr? Schlimmster Fall, Beispiel. Eine Frau wünscht sich einen Mann und Gott sagt ihr oder will ihr sagen, es ist ganz nah, es kommt bald. Du siehst die Frau und die hat vorhin so komisch geguckt und denkst, oh, die blöde Ziege, die braucht kein Alter. Die ist ja gar nicht bereit für einen Mann. Dein Fleisch diskutiert und redet. Wenn dein Fleisch nicht gestorben ist, kann Gott dich nicht gebrauchen für Prophetie. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn du nicht die Frau siehst, wie Jesus sie sieht, mit Augen des Erbarmens und des Mitleides, und ich meine mit Mitleid wirklich liebevolle, ein Hineinfühlen in den anderen, seinen Schmerz und sein Problem zu sehen und dir selber von ganzem Herzen zu wünschen, dass eine Lösung kommt. Wenn das nicht da ist, wird Prophetie zu einer Waffe. Ich liebe das griechische Wort Dynamis. Schon ein paar Mal gesagt, da kommt das Wort Dynamit her. Mit Dynamit kannst du einen Weg durch die Berge bauen mit Tunnels und Gleisen und Eisenbahnverkehr. Oder du kannst Leute in die Luft jagen damit. Du kannst mit dem Wort Gottes einen Weg bahnen in der Wildnis und einen Pfad in der Einöde für Menschen, die völlig verzweifelt sind, sagen, Gott wird dich rausholen und so weiter, was auch immer Gott redet. Oder du kannst ihn sagen, du Sünder, du wirst brennen in der Hölle. Beides ist wahr. Solange er nicht bekehrt ist, wird er in der Hölle brennen. Aber das ist nicht, was Gott will. Und du kannst so viel zerstören. Und ich erlebe oder ich sehe so viel Zerstörung, wo Menschen Hoffnung gemacht wird. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Menschen werden nicht mehr mit der Sünde konfrontiert. Es wird alles probiert, damit das Wort Gottes in ihr Leben passt. Anstatt sie sich dem Wort Gottes anpassen. Es wird nicht funktionieren. Da wird einem Ältesten, der Geschäftsmann ist und 10.000 Euro im Monat in die Gemeinde gibt als Zehnter, dem wird nicht gesagt, er muss mal mit seiner Manipulation aufhören. Der ständig auf die Uhr guckt, wenn der Pastor predigt, so auf die Art, jetzt wird's mal Zeit, dass du aufhörst, Pastor, sonst tue ich mal den Zehnten abstellen. Wo Leute, die viel geben, meinen, jetzt haben sie das Recht dazu, die Gemeinde so umzubauen, wie sie das wollen. Leute, das ist draußen Gang und Gäbe überall. Manchmal bin ich froh, dass wir so klein sind, da funktionieren die Spielchen nicht. Weil alles irgendwie schnell offenbar wird, gell? Seid ihr noch interessiert an Prophetie? Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Es gibt die neuen Geistesgaben. Ich lese es kurz vor in 1. Korinther 12. Da heißt es ab Vers 4, es sind verschiedene Gaben, es ist ein Geist. Okay, neun Geistesgaben. Es sind verschiedene Ämter, es ist ein Herr. Fünffältige Dienst gibt Jesus. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allem. Die Geistesgaben kommen vom Heiligen Geist, die Ämter von Jesus. Die Power, die Energie kommt vom Vater. So, und hier heißt es, und da steht auch noch dabei, Weisheit, Erkenntnis, Glaube, gesund machen, Kraft, Wunder, prophetische Reden, Geister unterscheiden, Zungenrede, Auslegung der Zungen, sind die neuen Geistesgaben. Viele würden sagen, oh, wenn ich mich entscheide, ich nehme die Wunder. Oh, ich würde gerne alle heilen und Wunder machen und das Meer teilen und wäre das ein Spaß. Ja, nee, vor allem um die prophetische Rede. Okay, bemühe dich darum. Möchte euch Mut machen, euch zu bemühen um die prophetische Rede. Ihr habt gesehen, wie gut es ist, wenn der Geist reinredet in deine Situation und du ein tolles prophetisches Wort bekommst. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Zungenrede. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Jetzt noch die zwei Verse. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und ermahnen ist auch positiv, nicht negativ. Okay? Wer prophetisch redet, redet zu den Menschen. Und er redet Gutes zu den Menschen. Gott will reden. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Jetzt pass auf. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Seht ihr, wie wichtig prophetisch reden ist für die Gemeinde? Vielleicht sitzt jemand da und du weißt es nicht und derjenige hat Selbstmordgedanken oder keine Ahnung, was da alles Schlimmes sein kann. Und du kriegst nur ein Wort, das du sagen sollst, so spricht der Herr, ich liebe dich. Und gerade hat er vielleicht gebetet und hat gesagt, hey, Gott, wenn du mir jetzt nicht in dieser Minute sagst, dass du mich liebst, dann ist aus. Heftig, oder? Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo ein Pastor das erzählt hat. Wo der Prophet eingeladen wurde. Und dann steht er auf und die hatten vorher schon Kontakt miteinander und der Pastor hat sich gesagt, heute ist das letzte Mal, wo der da ist, dann schmeiße ich den raus, weil er hat nicht alle Tasten im Schrank. Und dann mitten in der Predigt steht der Prophet auf und schreit ganz laut in die Halle, Spaghetti Bolognese! Und setzt sich wieder hin. Das ist lustig, oder? Und dann saß der Pastor vorne und dachte sicher, das als Zeugnis erzählt, den schmeiß ich nachher raus, der kriegt Hausverbot. Nie wieder lasse ich den auch nur irgendwas hier lehren. Am Ende der Predigt, als er gerade zum Prophet hinläuft, kommt ein Mann hingelaufen. Dann langt er in die Tasche, holt eine 9mm Waffe raus und sagt, ich wollte hier einen Anschlag machen. Ich wollte ein paar erschießen und anschließend mich. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann lass jetzt ganz laut mein Lieblingsessen rausschreien. Das sind Sachen, hä? Und er schreit Spaghetti Bolognese. Mittendrin. Der Pastor ist auf die Knie, der ist fast umgefallen, weil er sich aufgeregt hat darüber, über Spaghetti. Und der Mann hat sich dann bekehrt, weil er erkannte, es gibt Gott. Leute, wir wissen manchmal Dinge nicht, aber Gott weiß es. Wer prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Und das, denke ich, ist so ein bisschen die Botschaft. Auf die Knie gehen letzte Woche und prophetisch reden. Empfange auf den Knien, was Gott hier sagen möchte. Okay? Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir, dass du immer was für uns hast. danke dir, dass es heute anders war wie sonst, auch wenn hier eine Affenhitze ist, aber wir freuen uns trotzdem, weil wir wissen, du bist treu, du bist da. Du liebst uns durch und durch. Vater, und du erbaust uns jeden Tag aufs Neue. Danke, dass wir in Zungen beten können und uns selbst erbauen. Und danke, dass wir prophetisch reden können und die Gemeinde erbauen. Danke, Vater, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Danke, dass uns alles zum Besten dienen muss. Auch die schmerzhaftesten Prozesse müssen uns zum Besten dienen. Vater, und alles, was wir verloren haben, wirst du uns erstatten, wie bei Hiob. Du wirst uns neue Freunde geben, du wirst neue Dinge geben, du wirst alles geben, was unser Herz begehrt. Und wenn nicht in dieser Welt, dann in der zukünftigen. Vater, wir schauen auf dich, den Anfänger und den Veränder unseres Glaubens. Papa, und ich weiß, und es wird mir niemals jemand rauben. Jede Träne, die ich vergossen habe, hast du nicht vergessen. Jede Träne ist bei dir aufbewahrt. Und danke, Herr, dass du uns kennst und liebst und bewahrst. Und danke, dass du zu uns redest in jeder Situation. Papa, da, wo wir zweifeln, machst du uns stark. Da, wo wir nichts hören, da schickst du jemanden, der zu uns redet. Danke, Herr, dass wir streitbare Helden sind in deinen Augen. Auch wenn der Feind tobt, auch wenn es finster aussieht im Land, auch wenn die ganze Ernte vernichtet wird. Vater, du bist größer als das. Und du hilfst uns, die Feinde aus dem Land zu werfen. Du hilfst uns, in unsere Kraft, die von dir kommt, vorwärts zu gehen und dieses Land neu einzunehmen. Vater, und ich bete für Deutschland, dass echte Propheten aufstehen, echte Fürbitter, echte Leute, die wirklich von dir gehört haben, die vom Thron gehört haben und es verkündigen hier auf der Erde. Vater, ich bete, dass alles Falsche zum Schweigen gebracht wird, alle Verwirrung zum Schweigen gebracht wird, all das, was Enttäuschung gebracht hat. Überall da, wo Kompromisse mit dem Feind eingegangen wurden, Kompromisse mit der Sünde, Papa, wo Menschen wollten, dass das Wort sich ihrer Sünde anpasst, zerstöre diese Machenschaften. Vater, ich bete in die Politik hinein, dass all da, wo Korruption ist, wo Einflussnahme vom Teufel ist, dass das aufhört. Papa, ich bete hinein in die Medien, in die Fernsehanstalten, in die Radioanstalten, die Zeitungen, überall, wo 1:1 weitergegeben wird, die Meinung des Feindes. Das, was Satan gefällt, wo das Okkulte Überhand nimmt. Im Fernsehen, in den Filmen, in den Kinderstunden, immer mehr Okkultes. Vater, ich bete, dass das zerstört wird. Solange wir hier sind, haben wir die Macht. Vater, wir wollen, dass das zerstört wird. Ich bete, dass das Wort Gottes zurückkommt in dieses Land, auch wenn es gerade vollkommen anders aussieht. Dir ist nichts unmöglich, Papa. Wir wollen mit dir zusammen vorwärts gehen. Und ich bete für eine neue Ausgießung des prophetischen Geistes in dieser Gemeinde, Jesus. Ein neues prophetisches Feuer, ein echtes Feuer, was das Falsche verzehrt. Holz, Heu und Stroh sollen verbrennen und Gold, Silber und Edelsteine sollen hervorkommen in dieser Gemeinde. Vater, ich sage auch, dass alles, was wir hier jemals gesagt haben, was nicht von dir war, dass das auch verbrennt. Alles, was uns bindet oder wo wir Visionen hatten, die nicht von dir waren, dann verbrenne es heute Morgen. Wir wollen nicht, dass uns irgendetwas auffällt aus der Vergangenheit. Papa, ja, Wünsche, Träume, die sich nicht erfüllt haben, Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben, Menschen, die nicht geblieben sind, mach uns frei davon heute Morgen, in Jesu Namen. Vater, wir strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt und vergessen das, was hinter uns ist. Vater, wir strecken uns aus wie Abraham. Papa, ich mache heute Morgen die Entscheidung. Triffst du die Entscheidung auch, wenn du das willst, wenn du es verstanden hast? Papa, ich will heute Morgen wie Abraham sein, der auf dein Wort hin loszieht in das verheißene Land. Nicht wissen, was kommt, nicht wissen, wohin, nicht wissen, was da alles auf uns zukommt. Einfach nur dir glaubend und vertrauend und sagen, du bist gut und du hast gute Pläne. Papa, der größte Feind vom Besten ist immer noch das Gute. Und ich bete, dass alles Gute aus unserem Leben verschwindet und ersetzt wird mit dem Besten. Vater, wir wollen 100%, nicht 99%. Und danke, dass das möglich ist. Danke, dass es möglich ist, Vater. Du hast uns gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Gruppe, denn es hat dem Vater wohlgefallen, euch das Reich anzuvertrauen. Vater, du hast uns hier so stark das Reich Gottes anvertraut, hast die Lügen offenbart, Herr, du hast uns gesprochen, dass wir, Herr, die Lügner in unserer Mitte nicht geduldet haben, die Heuchler nicht geduldet haben. Papa, ich bete, dass wir zurückfinden zur ersten Liebe, dass dieses Feuer wieder in unser Herz kommt, dieses Feuer der ersten Liebe, dass alles verbrennt, was dich nicht meint, all unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, für das, was wir arbeiten, für das, was wir kämpfen. Papa, das, was wir uns tagelang, stundenlang am Tag anschauen, das, was uns wichtig ist, dass es weggeht, dass es ausgetauscht wird mit dem, was dir wichtig ist. Vater, ich danke dir, dass es möglich ist. Danke, dass hier ein Ort ist, wo dein Wort gepredigt wird, wo ein Feuer brennt. Halleluja. Vater, wir schauen nicht auf das, was wir nicht haben. Wir schauen auf das, was wir haben. Halleluja. Danke, du bist mit uns. Herr, du hast so oft gesagt, es stehen hier mächtige Engel. Mächtige Engel. Auch heute Morgen spüre ich, mächtige Diener Gottes sind hier. Feurige Winde und Feuerflammen des Herrn sind hier. Halleluja. Papa, danke, dass diese Mächte sich hier wohlfühlen. Dass sie Report geben nach jedem Gottesdienst und sagen, ich predige das Wort in der Church at the River. Halleluja. Papa, danke, dass dieser Altar hier dir heilig ist. Danke, dass hier ein Thron ist, wo dein Name verherrlicht wird. Halleluja. Danke, dass hier ein Feuer brennt, was niemand löschen kann. Ein Feuer, was das Opfer verzehrt. Danke, dass der Engel den Stab ausgestreckt hat und das Feuer hat's verzehrt. Papa, auch heute Morgen bete ich, dass jedes Opfer von uns verzehrt wird von dir. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, ich bete, dass die Macht der Sünde keine Kraft mehr in unserem Leben hat, in unserem Alltag hat. Ich bete, dass die Macht der Sünde gebrochen ist, ein für alle Mal. Egal, welchen Namen diese Sünde trägt, egal, welche Power sie hatte. Vater, egal, wie viel Vorfahren diese Sünde geehrt haben, wir ehren sie nicht mehr länger. Bis hierhin und nicht weiter. Halleluja. Vater, wir strecken uns aus nach dem, was kommt. Wir verlassen unsere Vaterland, unsere Vaterstadt, unser Vaterhaus im Geist und gehen in das Neue hinein. Vater, wir werden uns nicht umdrehen. Wir werden uns nicht umdrehen, sondern wir schauen nach vorne. Halleluja. Und danke, Papa, auch für jede Erschütterung. Danke für jedes Rütteln und Schütteln. Papa, danke auch für die Woche, wenn sie auch heftig war. Aber sie führt uns immer wieder zum richtigen Punkt. Halleluja. Nämlich vor dir zu stehen. Antwort zu erhalten. Bestätigung zu erhalten. Danke, Jesus. Halleluja. Herr, du bist ein Belohner derer, die dich suchen. Du bist ein treuer Belohner derer, die dich suchen. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, ich bete, dass all unsere Starallüren von uns abfallen. Überall da, wo wir uns erheben über den Nächsten und denken, ich bin schlau, der ist dumm. Papa, wo wir uns überheben über den Nächsten und denken, ich habe schon so viel verstanden und der noch gar nichts. Papa, all das Menschliche, dass es aufhört. Ich bete, dass unsere Herzen gereinigt sind, dass jedes Krebsgeschwür abfällt, im Geist wie im Natürlichen. Papa, alles, was nicht Frucht bringt, dass es abfällt jetzt. Ich spreche Tod hinein im Namen Jesus Christus von Nazareth über jedem Geschwür, was nicht dahin gehört, in Jesu Namen. Über jedem Gewächs, was nicht dahin gehört. Über jedem illegalen Gewuchs und Gewächs in unserem Körper und im Geist, an unserer Seele, jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Papa, du hast die Gefängnistüren geöffnet. Ich spüre, das ist ein Wort jetzt für jemand hier und jemand auf der CD und am Internet. Der Herr sagte, ich habe deine Zelle geöffnet, komm heraus. Komm heraus. Komm heraus. Ich komme nicht zu dir in die Zelle. Komm du raus zu mir, sagt der Herr. Komm raus zu mir. Geh diesen Schritt. Nimm diesen Mut zusammen, komm raus. Verlass das Gewohnte. Verlass deine Zelle. Der Herr sagt, du hast deine Zelle schön eingerichtet mit Bilderchen und Blümchen und du denkst, du bist frei, aber du bist gefangen. Halleluja, komm heraus heute Morgen. Vater, als Church at the River rufen wir im Geist, kommt heraus. Kommt heraus. Komm, Leute, helft mir beten, komm. Vater, wir rufen heute Morgen, kommt heraus. Kommt heraus aus eurer Zelle. Vater, ich bete, dass Gemeinden rauskommen, ganze Gemeinden aus ihren Zellen. Pastoren, geistige Leiter rauskommen aus ihren Zellen. Raus aus Sünde, aus Gefangenschaft, aus Verstrickungen. Papa, aus Menschengefälligkeit, dass sie rauskommen, da wo sie Kompromisse gemacht haben mit dem Wort und mit Menschen. Papa, wo sie Schulden aufgenommen haben, um ein Gemeindegebäude zu kaufen. Und diese Schulden sie erdrücken. Vater, ich breche diese Macht der Schulden über ihnen. Vater, ich danke dir, dass du eine Lösung bringst. Halleluja. Papa, Freiheit für deine Kinder. Freiheit in Heidelberg, ganzen Region in Baden-Württemberg. Halleluja, in Hessen, in Rheinland-Pfalz. Vater, ich bete, dass nach Frankreich Freiheit hineinkommt. Papa, über diese ganze Region hier. Zünde ein Feuer an, lass ein Licht leuchten heute Morgen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Yes, Lord. Wisst ihr, was ich gerade sehe im Geist? Ich sehe gerade einen Jahrmarktsplatz der Hölle. Ich sehe einen Jahrmarktsplatz mit Schaubuden und ein Festzelt. Und der Teufel hat schon aufgerichtet Sieg über die Gemeinde. Er hat ein Schild aufgestellt, die Bands eingeladen. Und gerade kam ein Sturm, wie ein Tornado fegte durch diesen Festplatz und zerstörte die Zelte und die ganzen Buden. Vater, ich danke dir, dass du die Werke des Teufels zerstörst. Halleluja. Halleluja. Herr, und du sagst, deine Gemeinde steht an den Pforten der Hölle und die Hölle wird sie nicht überwinden. Halleluja. Vater, wir leiten heute Morgen Menschen um, die auf dem Weg der Hölle sind, hinauf in den Himmel. Halleluja. Danke, Jesus. Papa, da, wo der Feind gedacht hat, er triumphiert, er siegt, er fällt immer wieder auf selber rein. Immer wieder, immer und immer wieder. Halleluja. Wird er besiegt von dir, Jesus. Halleluja. 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 Danke, dass es auch hier vorwärts geht, Herr. Danke, dass es weitergeht. Danke, dass du Neues gibst. Danke. Danke, Herr. Dass wir das Gute bewahren und uns ausstrecken auf das Neue. Halleluja. Und dass wir uns ausstrecken auf das, was das Beste ist. Jesus. Halleluja. 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 Vater, mach uns auch genügsam, dass wir mit dem, was wir haben, wirklich genügsam sind. Dass wir uns genügen lassen. Dein Wort sagt, deine Gnade ist für uns genug, Herr. Wir wollen uns an deiner Gnade genügen lassen. Herr, wir wollen nicht aufrechnen. Wir wollen nicht gegenrechnen, sondern wir wollen wissen, du weißt alles und wir verlassen uns ganz und gar auf dich. Halleluja. Halleluja. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, das ist jetzt noch ein ganz persönlicher Moment. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, wo du ganz große Not oder Sorge hast, dann geh im Geist vor Jesus und leg es in seine Hände. Brauchst nicht aufstehen, mach es für dich in deinem Herzen. Stell dir vor, Jesus steht vor dir mit den Händen ausgestreckt und sagt, gib es mir. Spüre, dass manche denken, sie haben es ihm gegeben, aber es ist nicht so. Du tust immer wieder nachhaken, immer wieder hervorholen, du tust immer wieder recherchieren, wer dir in der Welt helfen kann. Solange du noch nicht begriffen hast, die einzigste Rettung für dich ist Jesus. Nicht die Welt, nicht irgendwas, was es in der Welt gibt, nicht die Lösung ist nicht in der Welt, sondern bei Jesus. Und nur bei Jesus. Dann lege es ihm ganz neu in die Hände, sag Jesus, ich gebe dir jetzt dies, ich gebe dir das. Was immer es ist, mach das jetzt ganz bewusst. Und ich spüre, wie der Herr mir sagt, die Tage wird der Teufel kommen und sagen, beschäftig dich damit, denk drüber nach, finde eine Lösung. Und dann wirst du ihm sagen, halt die Schnauze, verschwind, raus. Ich habe es dem Herrn gegeben und ich hole es nicht zurück. Sei wie ein Bauer, der den Samen in den Boden pflanzt und nicht jeden Tag nachgräbt, ob er noch drin liegt. Sondern sage, es ist gut, wie es ist, der Herr gibt es Gedeihen und der Herr kümmert sich darum. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Spüre, wie der Herr mir sagt, ihr seid alle noch in der Ausbildung. Ihr seid noch im Training, in der Ausbildung. Manche von euch haben Praktikas draußen. Da seid ihr schon aktiv. Aber macht euch keine Sorgen, ich bin mit euch. Halleluja. Ich bilde euch aus, ich trainiere euch. Ich zeige euch durch praktisches Erfahren, was richtig und falsch ist. Halleluja. Mein Geist ist es, was der euch leitet. Mein Geist ist es, der das Licht ist für euren Fuß. Ich spüre so, wie der Herr sagt, ich leuchte euren Weg aus. Ich zeige euch, was dran ist. Halleluja. Ich glaube auch, dass der Herr noch zum einen oder anderen prophetisch geredet hat oder reden will. Na komm, nach vorne, gib's weiter. Wenn du noch nichts gehört hast, dann streck dich jetzt aus. Wir haben es gerade gehört. Sammy, lass einfach die Aufnahme weiterlaufen. Wurscht egal. Gib es weiter. Der Herr redet. Wenn du nichts hast, sag, Herr, rede zu mir. Hier bin ich. Halleluja. Zweifel nicht, geh vor, gib's weiter. Spür, dass mindestens 3 Stück gerade kämpfen, ob das vom Herrn ist oder nicht. Halleluja. Einfach weitergeben, Rainer.
Der Herr hat mir so gezeigt, das ist zu Menschen, die mal hier waren und gegangen sind, ist zu manchen immer noch wie so eine Nabelschnur vorhanden. Mhm. So eine, die uns irgendwie, die mir nicht aufgeben wolle oder nicht loslassen wolle. Mhm. Und es ist wie so eine Sentimentalität auch. Ach, wäre das schön, wenn der oder die noch da wären, die uns irgendwie, und das hält uns auf.
Yes. Magst du es abtrennen im Geist, im Gebet?
Im Namen Jesu möchte ich jetzt diese Nabelschnur durchtrennen mit dem Schwert Gottes.
Yes, Lord.
Wir machen jetzt alle diese Bewegung, zack.
Zack, yes.
Und zack durch.
Yes.
Wir lassen diese Menschen jetzt los.
Amen.
Sie spielen keine Rolle mehr in unserem Leben. Amen. Und wir wollen auch nicht mehr, immer wieder dran denken und irgendwas hochholen.
Yes, Lord. Yes. Klasse. Klasse, Rainer. Super. Danke für dein Gehorsam. Komm, 2 Stück weiß ich auf jeden Fall. Ihr könnt auch mehr sein, aber 2. Gib weiter, was du empfangen hast.
Also, ich habe nur das Wort. Ich gebe euch, was ihr braucht.
Yes. Thank you, Jesus. Halleluja.
Ich habe ein großes Kornfeld gesehen und Jesus stand dahinter und hat ganz viele Sicheln gehabt zum Verteilen. Und dann habe ich euch gesehen und die Gemeinde und die stand noch zögerlich vor dem Feld und Jesus hat die Sichel hingehalten und gesagt, hier, nimm die Sichel und ich will euch trainieren, wie man die Sichel verwendet und euch lehren, wie man Weizen erntet.
Yes, danke Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja.
Der Vater sagt zu dir, ich hab dich zuerst geliebt. Ich habe dich zuerst geliebt und diese Liebe bleibt und steht. Ich habe dich zuerst geliebt. Komm zu dieser Liebe. Ich habe dich zuerst geliebt. Ich liebe dich.
Amen. Ja, danke, Jesus.
Der Herr hat ein Feuer für uns. Es sieht so aus, es würde klein sein, aber es ist ganz viel Holz rundherum. Und Gott zündet es an und es brennt. Es brennt alles, was nicht sein soll und feiert alles an, was kommen wird für uns.
Der Herr spricht, das Wichtigste ist, vertrau mir, hör nur auf mich, bitte um den Geist der Unterscheidung, nimm die Geistesgaben an und vertrau nur mir, hör nur auf meine Stimme und sonst auf gar nichts.
Halleluja. Gott ist gut, hä? Ein bisschen fühlt sich's heute hier drin an wie so ein Backofen, gell? Aber ich glaube, Gott backt was Neues. Halleluja. Wow, ihr seid echt eine tolle Gemeinde, wisst ihr das? Amen. Und zusammen überwinden wir, oder? Zusammen geht's weiter vorwärts.